Und wir haben eine Haftarah mit einer sehr, sehr berühmten Textstelle. Eine berühmte Textstelle muss nicht automatisch eine Textstelle sein, die wir leicht verstehen. Also, dass den Text jeder kennt, heißt nicht, dass man ihn versteht. Aber es gibt ein berühmtes Zitat in unserer Haftarah. Wir sind in Jesaja mit der Haftarah. Wir wollen ja grundsätzlich, dass die Haftarah zur Parascha passt. Das ist hier vielleicht nicht so auf den ersten Blick klar, sondern wir müssen vielleicht ein kleines bisschen tiefer graben. Natürlich ist das große, große Thema von Parashat Yitro ist Matan Torah. Aber wie wir gerade im vorigen Shiur ausführlich gehört haben, handelt Parashat Yitro ja auch von Yitro. Den werden wir in der Haftarah, glaube ich, weniger angedeutet sehen. Zumindest hätte ich nichts diesbezüglich gefunden. Also wir haben einmal das großes, großes Thema Matan Torah. Und ich habe schon manchmal erwähnt, dass man manchmal auch ganz gut daran tut, gerade auf den Schluss der Parascha zu achten, wenn man Bezüge zur Haftarah erkennen will. Also die Haftarah ist nicht automatisch in Bezug zu dem, was uns als erstes zu der Parascha einfällt, das wäre in dem Fall Matan Torah, sondern vielleicht irgendeine Sache, die am Schluss der Parascha der Woche ist, die wir gar nicht so ausführlich beachten. Wir wollen in dem Fall beides finden, weil dass die Haftarah sich gar nicht auf Matan Torah bezieht, geht irgendwie bei so einem großen Thema ja schlecht. Aber das alleine wird es gar nicht sein. Womit endet Parashat Yitro? Quizfrage, womit endet Parashat Yitro? Also wir haben natürlich die Aseret HaDibrot und dann am Schluss von Parashat Yitro. Das ist eine Textstelle, die jetzt nicht so prominent ist, die nicht so zu den Geschichten gehört, die man dann schon in der Schule gelernt hat. Am Schluss von Parashat Yitro haben wir einen kleinen Abschnitt, wo es um einen Altar geht. Ich weise darauf hin, weil mich wird das interessieren mit dem Altar. Darum weise ich kurz darauf hin, auch wenn wir uns dann natürlich gleich auf die Haftarah stürzen wollen. Am Ende von Parashat Yitro, ich bin jetzt in Kapitel 20 noch, aber sagen wir Vers 21, da erfahren wir, Mosche wird gesagt von Gott, er soll einen Altar aus Erde machen und darauf Schlamim und Olim und Schlamim gewisse Opfer bringen. Und an dem Ort, wo Gott seines Namens gedacht wissen will, dort wird er kommen und ihn segnen, was immer das heißen mag. Das ist keine einfach verständliche Textstelle, wir gehen hier nicht in die Tiefe, sondern wir merken uns nur, da kommt was vor mit einem Altar. Und wenn du dann später mal in Vers 22, Schluss von Parashat Yitro, Kapitel 20, Vers 22, wenn du mir einst einen Altar aus Steinen errichten wirst, sollst du sie nicht behauen bauen und so weiter. Es sollen keine Stufen da hinaufgehen auf den Altar. Also da gibt es ganz am Schluss von Parashat Yitro Vorschriften, wie man richtig einen Altar im Beit HaMikdash machen wird. Okay. Das behalten wir ein kleines bisschen im Hinterkopf. Und jetzt sind wir auf den ersten Blick mal ganz woanders. Und ich werde auf diesen Altar, so Gott will, wieder zurückkommen. Haftarah zu Parashat Yitro, Jesaja 6,1. Bis, naja, kommt drauf an, bis wohin? Weil Sepharim haben eine kürzere Version als Aschkenasim. Das kennen wir schon oft. Das überrascht uns in der Zwischenzeit nicht mehr. Es gibt manchmal verschiedene Versionen bei Haftarot. Und häufig ist es so, wenn es verschiedene Versionen gibt, dass es nicht völlig verschiedene Textstellen sind, obwohl es das auch gibt. Aber häufiger ist bei verschiedenen Versionen, dass die einen ein bisschen früher aufhören oder später anfangen und so weiter. Und hier haben wir diese Situation. Sepharim lesen Jesaja 6,1. Das heißt, das machen alle. Aber Sepharim hören auf, dort wo das sechste Kapitel auch aufhört. Während Aschkenasim finden, das reicht noch nicht. Wir kennen auch schon das Spielchen, dass Aschkenasim typischerweise die längere Version bei der Haftarah haben. Also Aschkenasim haben noch nicht genug an dieser Stelle und lesen noch ein Stück weiter in das siebte Kapitel hinein, ein paar Sätze. Und dann kommt aber ein großer Sprung, wo viel Text übersprungen wird. Und es wird noch angehängt etwas in der aschkenasischen Version am Schluss aus dem neunten Kapitel, nämlich aus dem neunten Kapitel, Psukim 5 und 6. Also wir müssen uns da noch ein bisschen überlegen, warum wird dieser Schluss da angeklebt in der aschkenasischen Version. Wir kennen schon das Prinzip, dass Haftarot nicht auf einer bösen Textstelle enden. Haftarot haben als Schlusssatz typischerweise etwas irgendwie Positives oder Ermutigendes. Das werden wir hier auch sehen. Schauen wir mal, worum es geht. Schauen wir mal, worum es geht. Wir sind am Anfang des 6. Kapitels von Jesaja. Und das ist die berühmte Stelle bei Jesaja, wo Jesaja sich freiwillig meldet, ein Prophet zu werden, sozusagen. Man kann sagen, dass das vielleicht nicht chronologisch ist, also das Buch Jesaja nicht chronologisch ist. Das kommt vor, Prophetenbücher sind nicht unbedingt chronologisch. Also 6,1 haben wir diese Vision von Jesaja, wo er seinen ersten Job als Navi, als Prophet bekommt. Im Jahr des Todes des Königs Uzziahu, Bishnat Mot HaMelech Uzziahu. Und ich habe gesehen, nämlich Jesaja spricht hier, ich habe gesehen, Hashem Yoshev al Kisteram ben Nisach, Gott sitzend auf einem Thron, hoch und erhaben. Übrigens, Yoshev al Kisteram ben Nisach, das kennen wir auch schon aus dem Sidur. Und er ist dort umgeben von so Engelscharen. Und Jesaja sieht hier, also wie Gott sitzt auf dem Thron. Und da stehen rundherum Seraphim, die haben 6 Flügel. 6 Flügel sind praktisch. Mit 2 Flügeln kann dieser Seraph, dieser Engel, sein Gesicht verhüllen, 2 Flügeln seine Füße verhüllen und mit 2 kann er fliegen. Und wir werden uns noch ein bisschen überlegen vielleicht, was das tut. Und die rufen einander zu, und jetzt kennen wir den Text sehr, sehr gut. Vekarase elzeve amar, kadosh, 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 Hashem tzevaot, melochol haaretz kevodo. Das kennen wir sehr gut, weil das ist die Kedusha im Gottesdienst. Und die Engel rufen einander zu, einer dem anderen. Kadosh, 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 ist Hashem tzevaot. Melochol haaretz kevodo. Voll ist die gesamte Erde von seiner Herrlichkeit. Und dann erbeben da in der Vision, die Jesaja sieht, die Säulen der Schwellen vor dieser Stimme, die da ruft. Und das Haus wollte sich mit Rauch füllen. Übrigens, hier haben wir etwas mit dem Beben und dem Rauch, was ein bisschen an das Beben und an den Rauch bei der Gabe der Torah am Berg Sinai erinnert. Falls wir jetzt Bezüge zur Parascha suchen, können wir das gleich auf die Liste tun. Und Jesaja sagt jetzt oi. Er sagt übrigens ganz wörtlich oi. Das habe ich jetzt nicht ins Jiddische übersetzt, sondern das ist noch das hebräische oi. Vers 5, passt okay. Vayomer oili, wehe mir, dass ich da verstummen muss. Warum muss Jesaja verstummen? Denn er ist ein Ish Temei Sefatayim, ein Mann von unreinen Lippen, unreinen kultischen Sinn, Temei. Und er lebt unter einem Volk von unreinen Lippen. Und jetzt haben aber Gott, Hashem Tzevaot, haben meine Augen gesehen. Wir können hier denken an das Motiv, dass Menschen Gott nicht sehen können. Und Jesaja hat das Gefühl, er hat es Gott gesehen, das kann irgendwie nicht ganz passen. Man kann das verschieden lesen, was hier genau das Problem ist, das Jesaja hat, ob er Sorge hat, er wird vielleicht das nicht überleben, wenn er eine Vision Gottes hat, weil lebendige Menschen, die auf der Erde herumlaufen, sehen Gott nicht, das geht nicht. Das ist eine Möglichkeit. Das erinnert uns übrigens auch an die Situation bei Matan Torah, wo das Volk sich fürchtet und sagt, wir halten das nicht aus, diese Herrlichkeit Gottes. Mosche soll gehen und bitte mit Gott reden. Und lieber Mosche, wir glauben es dir. Also das kann man auch ein bisschen in eine Parallele setzen. Jedenfalls geht es hier bei Jesaja noch weiter. Einer von diesen Seraphim fliegt auf Jesaja zu, mit einer Probe, mit einem Stück Kohle in der Hand. Wir nehmen an, diese Kohle glüht auch, würde ich einmal sagen. Weil er nimmt es auch mit einer Zange. Also. Und er hat diese Kohle vom Altar genommen. Altar, Stichwort Altar, ja. Und er lässt mit dieser Kohle den Mund des Propheten Jesaja berühren. Und diese Stimme sagt dann, das hat jetzt deine Lippen berührt, damit weicht irgendwie deine Sünde und deine Verfehlungen werden hier bedeckt. Das ist das Wort Kapara Techopar. Gesühnt ist eine harte Übersetzung für Techopar, aber was soll man machen? Damit werden deine Verfehlungen jetzt einmal zur Seite gelegt. Das heißt, Jesaja kommt jetzt in irgendeinen so reinen Zustand, sein Mund, es sind die Lippen, die hier berührt wurden, sein Mund kommt hier in so einen reinen Zustand, dass er das prophetische Wort empfangen kann. So kann man das interpretieren. Und jetzt hört Jesaja, wie Gott spricht. Wen soll ich denn senden und wer wird gehen? Und Jesaja meldet sich. Das ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Jesaja meldet sich. Hier bin ich, sende mich. Und Gott schickt ihn dann. Er schickt ihn und sagt, Gott sagt, gehe und sage dem Volk. Ihr hört, aber ihr wollt nicht einsehen. Und ihr seht, aber ihr wollt nicht erkennen. Hashmen, ich bin jetzt in der Szene. Hashmen lev ha'am hazeh. Fett ist dies, das Herz dieses Volkes. Ve'oznav hachbet, und seine Ohren sind schwer. Also schwerhörig auf gut Deutsch. Ve'enav ha'asha. Und seine Augen lässt es abwenden. Sonst würde es nämlich, wenn es das nicht alles täte, würde es nämlich sehen mit seinen Augen und sein Herz würde verstehen und es werde Umkehr tun, es würde Tschuwa machen und würde dann geheilt werden. Also es gibt einen Tadel an das Volk will nicht einsehen, seine schlechten Wege, so, und es will auch nicht hören. Wäre es aufmerksam, wäre es bereit, die Augen zu öffnen und das Herz zu öffnen, dann wäre es eigentlich sichtbar und da könnten sie Tschuwa machen, aber sie tun das nicht. Bevor wir ein Stück weiter schauen, wir sind ja noch nicht, nehmen wir noch, das sind nur sehr wenige Sätze, wieso die Sephardim aufhören, nehmen wir den Text noch dazu, bevor wir uns das genauer anschauen. Und Jesaja fragt jetzt, er sagt jetzt, ad matai, bis wohin, bis wann, wie weit reicht das Problem sozusagen? Und er sagt, die Antwort ist dann, die Gott gibt, ja, das geht jetzt sehr weit, das geht so weit, dass Städte verödet werden, dass keine Bewohner in den Häusern mehr da sind, dass keine Menschen mehr da sein werden in irgendeiner Region, wo der Erdboden verödet und zur Wüste geworden sein wird. Und Gott wird Menschen entfernen und es wird eine große Verlassenheit geben inmitten der Erde. Aber, jetzt kommt ein Aber. Wir wollen nicht auf einer positiven Note enden und diese Sephardim sind gleich fertig mit dem Text. Also wir brauchen die positive Note jetzt ganz dringend, weil das war jetzt keine positive Note. Aber das wird so sein wie bei Laubbäumen. Wenn die Blätter verlieren, es wird die Eiche genannt. Ela ist auch irgendein Laubbaum. Fragt mich jetzt nicht, welcher in den Bäumen bin ich nicht so gut. Wenn ein Laubbaum die Blätter verliert, bleibt der kahle Baum stehen. Der Baumstamm bleibt stehen. Die Blätter sind gefallen und der Baum ist kahl, schaut nicht sehr lebendig aus und schaut nicht sehr fruchtbar aus. Aber da wird wieder was. Und das ist die Metapher hier. So wie bei diesen Bäumen, wenn die Blätter fallen, der Stamm bleibt, so bleibt Zera Kodesh Matzavta, so bleibt Saat, heilige Saat, bleibt ihr Stamm, nämlich der Stamm des Volkes. Also es bleibt irgendwas über. Es ist nicht so, dass alles vernichtet wird. Die Vernichtung wird sehr, sehr weit gehen. Das hat jetzt sehr, sehr unschön geklungen mit dem verlassen und verödet und zur Wüste geworden, Städte verödet. Das hat jetzt gar nicht schön geklungen. Aber irgendwie wird etwas überbleiben, ein Rumpf, ein Stamm wird überbleiben, wo eine heilige Saat sein wird, aus der wieder was werden kann. Sephardim beenden die Haftarah hier, Ashkenazim haben wir noch nicht genug, darauf werden wir noch kommen. Bevor wir weiterschauen, müssen wir aber hier ein bisschen durchschnaufen, weil dieser Text ist nicht leicht. Zunächst einmal, in welcher Zeit sind wir hier? Wir sind ja in der Zeit des Todes des Königs Uriahu. Es gibt ja eine berühmte Interpretation, also wir wären nicht jüdisch, wenn es nicht zwei Meinungen gäbe, ja? Aber es gibt die berühmte Interpretation, dass der Tod des Königs Uziahu nicht der Tod des Königs Uziahu ist, sondern wir wissen, dass der König Uziahu einmal etwas getan hat, was er nicht hätte tun sollen. König Uziahu war ein nicht schlechter König, lange Zeit. König Uziahu war ein guter König. Er stieg ihm irgendwann zu Kopf. Es ist auch interessant, dass es das durchaus gibt, Leute, die eigentlich gute Sachen machen, laufen Gefahr, dass sie sich irgendwann noch zu viel einbilden. Und wenn man zu erfolgreich ist, dann ist das auch gefährlich für die eigene Selbsteinschätzung. Und der König Uziahu dachte irgendwann, er ist so super, er muss etwas tun, was ihm eigentlich nicht zustand. Ich meine, er war nebach der König, aber trotzdem, auch dem König steht nicht zu, Aufgaben zu übernehmen, die der Kohen Gadol, der Hohepriester, übernimmt. Oder ein Kohen übernimmt. Ein König ist kein Kohen. Und was nur ein Kohen machen darf, das kann der König nicht machen, auch wenn der König der oberste Machthaber im Staat ist, geht sich nicht aus. Ich habe schon manchmal darauf hingewiesen, dass es sehr, 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 sehr interessant ist. Ich sollte mal ein Buch drüber schreiben, ich weiß. Dass es sehr, sehr, sehr interessant ist, dass in der Tora und im Tanach generell wir immer als politisches, gesellschaftliches Modell eine gewisse Arbeitsteilung der Mächte finden. Also es gibt nicht die moderne Gewaltenteilung, wie man sagt, es gibt eine Regierung und ein Parlament und einen Gerichtshof, die hoffentlich unabhängig sind, sondern es sind andere Checks and Balances, aber es gibt diese Checks and Balances. Es gibt in dem biblischen Gesellschaftsmodell immer die Situation, dass wo eine Macht ist, auch noch wer anderer dabei ist, irgendwer anderem gegenübersteht. Und auch wenn die Macht der Könige in biblischen Zeiten wirklich sehr, 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 sehr groß ist, sie können nicht alles machen. Und der König ist nicht der oberste Priester, was übrigens in vielen antiken Kulturen so gewesen wäre, dass die Könige auch die obersten Priester sind oder gleichwertige Götter wie die Pharaonen, auch die hellenistischen Fürsten, Fürsten haben sich immer als Söhne von Göttern deklariert. Pharaonen haben sich gleich als Götter deklariert. Oder Könige waren wenigstens die obersten Priester. Es ging bei uns nie, sondern es gibt immer diese Arbeitsteilung. Und der König Uzziahu hat den Fehler gemacht, dass er dachte, er kann das Räucherwerk vom goldenen Altar bringen, hat sich eingebildet, er muss das unbedingt tun, entgegen auch Warnungen, und wurde dann von Gott geschlagen mit Zaraat, mit jener Hautkrankheit, unter Anführungszeichen, ist keine Krankheit in dem Sinne, ist spirituelle Erscheinung, mit Zaraat geschlagen, wo er dann nicht mehr amtsfähig war und daher nicht mehr regieren konnte, und sein Sohn musste die Regierungsgeschäfte übernehmen. Und der Tod des König Uzziahu ist möglicherweise das. Jetzt ist das nicht nur eine Datierungsfrage, sondern hat vielleicht auch einen guten Zusammenhang zu dem, wo wir im Text hinaus wollen. Jedenfalls sind wir in dieser Zeit, wo Uzziahu wahrscheinlich gerade abdankt. Und dann ist der Sohn von Uzziahu und später wird ein Enkel von Uzziahu. Okay. Jetzt kann man zu dieser Vision, die Jesaja hat, natürlich ganz eine dringende Frage stellen, die auch im Talmud aufgeworfen wird. Jesaja sieht hier Gott in einer Vision auf einem Thron sitzend. Wie sieht man Gott und sitzt Gott irgendwo herum? Eigentlich nicht. Also was hat Jesaja da wirklich gesehen? Es gibt eine interessante Bemerkung in einer Gemara im Traktat Jevamot, wenn ich mich nicht irre, wo dem König Menasche, der ein sehr, sehr böser König war, der am Ende von Jesajas Leben regiert hat, der möglicherweise auch Jesajas Leben beendet hat, aber jedenfalls am Ende von Jesajas Leben regiert hat. Dieser böse, böse König Menasche soll in einer Geschichte, die im Talmud erzählt wird, den Jesaja eine böse Frage gestellt haben, um den Jesaja in Verlegenheit zu bringen und dann gegen Jesaja anklagen zu können, dass er ein falscher Prophet sei, weil der König mochte das, was Jesaja gesagt hat, als Prophet ja nicht so recht. Jesaja hat daraufhin die Flucht ergriffen, anstatt mit dem König zu diskutieren. Aber die Frage war gut. Also auch jemand, der eine böse Absicht hat und heuchlerisch eine Frage stellt, die er eigentlich als Fangfrage stellen will, kann ja eine gute Frage aufwerfen. Und die Frage war, wie geht das? Moshe Rabbeinu hat ausdrücklich gelernt, dass er Gott nicht sehen kann. Wir haben dann bei den 13 Attributen von Gottes Erbarmen in kommen demnächst in Humashmot in der Parascha, haben wir, dass Gott dem Mosche ausdrücklich erklärt, kein Mensch kann mich sehen. Und Jesaja sagt hier, ich habe den Himmel offen gesehen und da habe ich gesehen, Gott auf einem Thron sitzen, das kann es nicht sein, das geht nicht. Das geht sich nicht aus. Ja? Und die Antwort, die der Talmud gibt, also der Talmud erzählt diese Geschichte, Jesaja hat natürlich nicht mit dem König Menasche verhandelt, weil er wusste, das ist eine Fangfrage. Aber die Frage an sich ist ja gut, also was antworten wir auf diese Frage? Der Talmud verwendet dann den Begriff eines Spiegels, eines Aspaklarias, wo man sich vorstellen muss, Spiegel in der Antike waren so poliertes Metall. Und da konnte man sich schon drinnen spiegeln, aber nicht so wie in einem modernen Spiegel. Spiegel waren in der Antike nicht das, was ein moderner Spiegel ist, sondern das war richtig ziemlich unscharf und verzerrt. Also sowas stellt man sich vor, dass Jesaja und auch andere Propheten haben wir alle ein bisschen weniger gesehen als Moses. Moses war der größte aller Propheten. Jesaja konnte nicht so viel sehen wie Moses. Das geht rein per Definition nicht, weil Moses der größte aller Propheten war. Also wenn Moses nicht einmal Gott gesehen hat, hat Jesaja schon gar nicht Gott gesehen, logischerweise. Sondern er hat eine Vision gehabt, die so etwas Verschwommenes, Verzerrtes war, wie wenn der Mensch sich in so einen antiken Spiegel geschaut hat. Also wenn ich mich in einer polierten Kupferplatte spiegle, dann sehe ich mich zwar schon, aber nicht sehr gut. Also, er hat so eine Vision gehabt, wo er irgendetwas wahrgenommen hat, aber natürlich hat er Gott nicht gesehen. Klar, also das setzen wir mal voraus. Aber natürlich ist diese Beschreibung dessen, was er gesehen hat, die sagt uns jetzt was. Also irgendwie ist Gott hoch und erhaben und also über dieser Welt. Und dann gibt es diese Seraphim, diese Engel mit den sechs Flügeln. Ich habe mir lange die Zähne ausgebissen, was diese sechs Flügeln bedeuten, und habe neulich eine Erklärung gefunden, die auf Samson Raphael Hirsch basiert. Ich habe sie in seinem Namen gesehen bei einem Hirschsohn und habe nicht das Original nachgeschaut. Aber es ist eine sehr interessante Erklärung. Die Seraphim haben diese sechs Flügel und der Text sagt uns, sie können mit diesen sechs Flügeln bedecken, jetzt mit zwei Flügeln können sie bedecken ihr Gesicht, mit zwei Flügeln können sie bedecken ihre Füße und zwei Flügeln haben sie, um zu fliegen. Okay, also das ist, Flügel zum Fliegen, da sind diese relativ leicht. Aber was bedeutet es, dass die Flügel das Gesicht bedecken? Und was bedeutet es, dass sie ihre Füße bedecken können? Und diese Interpretation in der Tradition von Samson Raphael Hirsch, die ich gesehen habe, sagt, dass das Gesicht bedecken, das steht für das, was irgendjemand denkt. Und die Engel sind ja natürlich Boten Gottes. Also wir erfahren nicht, es ist bedeckt, es ist für uns verborgen, was Gott wirklich will, sozusagen, was Gott im Kopf denkt, was Gott vorhat, was Gott wirklich will, was Gott denkt. Das ist jetzt alles sehr metaphorisch gesprochen. Das erfahren wir nicht, weil die Flügel dieser Seraphim das Gesicht bedecken. Die Füße stehen dafür, wo jemand steht. Und wir erfahren also auch nicht, wo Gott gerade steht, sozusagen, weil Gott ist nicht an irgendeinem Ort, den wir fassen können. Und die Flügel sind natürlich dann dazu da, dass sich aber eine Botschaft Gottes, der Engel ist ja ein Bote Gottes, sich dorthin bewegen kann, wo sie sich gerade hinbewegen soll. Also das ist nicht so schwer zu deuten. Ich finde das eine interessante Deutung, die mir diese sechs Flügel endlich mal erklärt hat. Und diese Engel rufen jetzt einander zu. Kadosh, 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 Hashem Tzivaot. Meloch ol ha'aretz kevodo. Heilig, heilig, heilig ist eine schlechte Übersetzung für Kadosh. Er ist Hashem, der Gott der Heerscharen. Und voll ist die ganze Erde seiner Herrlichkeit. Wir sagen diesen Satz immer, also Frauen vielleicht manchmal am Schabbes in der Kiddusha und nicht jeden Wochentag, weil Frauen da bin ich jetzt nicht immer mit einem Minyan. Die Männer sagen diesen Satz hoffentlich wesentlich öfter. Ich bin den Satz vor allem von Shabbatos gewohnt. Also immer dann, wenn ein Amidah wiederholt wird, haben wir in der Kiddusha dieses Kadosh, Kadosh, Kadosh. Das ist von hier. Jetzt wissen Sie auch, wo das her ist, falls es bis jetzt nicht klar war. Jedenfalls ist die Frage, was heißt das? Und wir müssen ein bisschen aufpassen mit der Übersetzung des Wortes Kadosh. Ich habe das schon oft gesagt, ich weiß, einige von Ihnen kennen das schon. Aber für die, die es von mir noch nicht fünfmal gehört haben, Kadosh heißt heilig, aber was heißt das? Und das deutsche Wort heilig kommt durchaus von einer anderen Wortwurzel als das, was das hebräische Wort Kadosh eigentlich bedeutet. Wir denken manchmal bei heilig in erster Linie an abgesondert. Und das würde hier sehr gut passen. Das würde hier sehr gut passen, dass Gott ist so über der Welt. Wir haben auch gerade gehabt diesen Thron, also ein Machthaber. Einer, der auf dem Thron sitzt, ist ein König, der absolute Macht hat. Gott ist ein Machthaber. Und Gott ist hoch und erhaben, also irgendwie weit weg von den Menschen. Und Kadosh assoziieren wir oft mit abgesondert sein von irgendwie allen Weltlichen. Aber wenn wir genauer schauen, dann sehen wir ja sehr oft im Tanach, dass Kadosh eigentlich heißt, eine Beziehung mit Gott zu haben, beziehungsweise so umgekehrt. Gott wird angesprochen, wie jetzt gerade in so Prophetenbüchern wie bei Jesaja kommen solche Sätze vor, dass Gott ist Kadosh Israel, der Heilige Israels. Also Gott hat auch eine Beziehung mit dem Volk Israel und wir sollen natürlich eine Beziehung zu Gott haben, indem wir Gottes Aufträge erfüllen. Also wir sind dann heilig, wenn wir uns dem widmen, was Gott von uns will. Und hier ist es aber so, dass Gott heilig ist. Und das ist jetzt vielleicht nicht nur dieses Erhabene, was wir gesehen haben, das ist ganz sicher auch, aber beinhaltet auch eine Beziehung zur Welt, weil... Das ist nämlich das, wie der Satz weitergeht. Der Satz geht ja weiter mit Meluchol ha'aretz kevodo. Voll ist die ganze Erde von seiner Herrlichkeit. Und zwar Kol ha'aretz. Kol ha'aretz ist die ganze Erde. Nicht irgendein bestimmter Tempelbezirk, nicht der Altar. Die ganze Erde ist voll von Gottes Herrlichkeit. Also Gott zeigt sich in irgendeiner Weise auch durch sein Wirken, durch seine Macht in der Welt. Die Erde ist voll von Gottes Herrlichkeit, indem wir in der Schöpfung auch Gottes Werke erkennen. Also das ist dieser Satz. Jetzt sieht also Jesaja, wie es hier bebt und raucht. Da habe ich gemeint, das ist eine Sache, die können wir auch assoziieren mit dem Beben und dem Rauchen am Berg Sinai bei der Gabe der Torah. Und Jesaja hat das Problem, dass seine Lippen unrein sind. Und dieses Problem wird dann gelöst. Das erinnert uns vielleicht auch ein bisschen an einen gewissen Moses, der bei der Gabe der Tora ja doch eine Hauptperson ist in der ganzen Geschichte. Nämlich, Moses hatte auch ein Problem mit seinem Mund und seinen Lippen. Und Jesaja sagt hier auch, meine Lippen sind es nicht. Jesaja sagt das nicht dasselbe wie Moses, aber es ist im Grunde ein ähnliches Problem. Moses sagt, ich kann nicht gut sprechen, was immer das geheißen hat. Bei Moses kann man auch verschiedene Interpretationen haben, was das eigentlich heißt. Und Jesaja sagt, meine Lippen sind unrein. Ich bin nicht würdig, ein Wort Gottes zu sagen, als so einfacher normaler Mensch. Und wie wird das jetzt gelöst? Wie wird das jetzt gelöst? Es kommt jetzt der Engel. Der hat hier eine Kohle. Die Kohle glüht irgendwie von dem Altarfeuer, weil die Kohle kommt vom Altar. Wie der Engel das macht, dass er die Kohle in der Hand hält und mit einer Zange vom Altar genommen hat, fragen Sie mich bitte nicht. Ja, so genau habe ich das noch nicht gedeutet. Aber was wir hier sehen, ist diese glühende Kohle, die den Mund des Propheten hier reinigt. Die kommt nicht von irgendwo her, die kommt vom Altar, der hier ist. Und es ist ja relativ wenig Beschreibung dieses Altars, eigentlich gar keine, sondern es ist einfach der Altar. Aber wir können natürlich an einen Altar auch im Betamigdasch denken und wir können auch an den Altar denken, den wir gerade gesehen haben, am Schluss unserer Parascha, wo erklärt wurde, dass es für den Altar auch gewisse Regeln gibt. Und von dort kommt das Mittel, das Heilmittel, das Reinigungsmittel, das den Mund Jesajas das so reinmacht, dass er dann prophezeien kann. Also es gibt irgendwo so ein spirituelles Zentrum, einen Altar. Gleichzeitig ist die ganze Erde voll von Gottes Herrlichkeit. Ja? Aber auch wenn die ganze Erde voll von Gottes Herrlichkeit ist, gibt es irgendwo auch eine Art von Zentrum, von einem spirituellen Zentrum, wo sich wo die Lehre herkommt, sage ich jetzt einmal, ja? Wo irgendwie was herkommt, das den Jesaja ermöglicht, dann zu prophezeien und das Problem mit den unreinen Lippen zu lösen. Und dieses Zentrum ist jetzt natürlich, können wir jetzt natürlich deuten als den Altar von Matan Torah, da wurde auch einer gebaut am Fuß des Berges Sinai, oder den Altar von Beit HaMikdash, aber jedenfalls vom Zentrum dessen, wo die Torah ausströmen soll in die ganze Welt. Das ist das, was hier das Bild ist. Jesaja meldet sich dann übrigens freiwillig anders als Mosche beim Dornbusch. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt hier durchaus eine Möglichkeit, Jesaja mit Moses zu vergleichen. Aber Jesaja, er meldet sich spätestens jetzt freiwillig. Am Anfang hat er aber auch Sorge, so wie Moses Sorge hat. Aber dann meldet sich Jesaja freiwilliger, als wir das Moses am Dornbusch erlebt haben, der wesentlich länger zögert. Aber wir haben in beiden Fällen, dass Gott den Mund des Propheten erst irgendwie aktivieren muss. Und was wir hier sehen ist, das kann der Mensch nicht selbst. Jesaja hat die Sorge, er ist irgendwie zu materiell, zu nicht tahor, nicht rein, spirituell nicht rein genug, um dieser Vision jetzt standzuhalten, um seine Aufgabe als Navi zu übernehmen. Und es kommt vom Altar, bringt ein Engel Gottes, ein Engel, der ein Bote Gottes, der da nahe bei Gott ist, ja, bringt zu Jesaja diese glühende Kohle. Also es ist nicht etwas, was der Mensch selbst machen kann, sondern das Gott geben muss. Also diese Fähigkeit zur Nevuah, die hat man natürlich schon, weil man irgendwie mal würdig sein muss. Also Jesaja war von vornherein mal jemand, der in der Lage war, ein Prophet zu werden und war auf dem spirituellen Niveau überhaupt so eine Vision bekommen zu können. Aber die Nevuah kommt dann, wenn Gott will. Und selber kann man sich das nicht aussuchen, sondern da kommt etwas, das von Gott kommt. Jedenfalls haben wir dann die Fortsetzung der Geschichte, dass Jesaja einen Auftrag bekommt, das Volk zu mahnen. Sie sind so schwerhörig und sie wollen es nicht einsehen und ihr Herz ist nicht bereit, es zu verstehen. Aber wenn sie es verstehen würden, könnten sie Tschuwa machen. Und Jesaja fragt, wie weit wird das reichen? Und es kommt eine sehr gruselige Prophezeiung, dass da Schlimmes passiert. Städte werden verödet sein und zur Wüste werden. Und Gott wird Menschen entfernen aus irgendeiner Region. Und Erde wird verlassen sein. Aber ein gewisser Stamm wird bleiben. Das kann sich jetzt durchaus ganz konkret beziehen auf Dinge, die Jesaja vorhersagen soll im Laufe seiner Karriere, dass anders als es zur Anfangszeit von Jesajas Leben ja ausgeschaut hat, dass Kriege und Zerstörungen über Judäa kommen werden und dass aber nicht alles, dass vieles verwüstet wird, aber nicht alles so verwüstet sein wird, dass es keine Überlebenden mehr gibt, die noch das Werk weiterführen können, sondern es wird diejenigen geben, die weitermachen können. Es wird, das ist am Ende des Kapitel 6 und am Ende des sephardischen Textes, es wird weiterhin bleiben, Sera Kodesh, ein heiliger Samen, eine Saat von Heiligen, als ein Stamm, aus dem wieder was werden kann. Okay, hier enden diese Fadim. Also hier haben wir das, was wir bisher gesehen haben, können wir durchaus ein bisschen in die Beziehung zur Parascha setzen, dass wir sagen, es hat bei der Amtseinführung, wenn ich so sagen darf, von Jesaja gewackelt und geraucht im Himmel, so wie der Berg Sinai gewackelt und geraucht hat. Jesaja hat gezögert, so wie Mosche gezögert hat. Ich habe was mit meinem Mund. Und wir sehen gewisse Dinge, die parallel sind. Und wir haben diesen Altar gesehen.
Ja.
Jetzt Aschkenasim lesen noch weiter. Aschkenasim haben wir noch nicht genug, sondern lesen noch weiter, was natürlich dann auch ein bisschen ein anderes Bild ergeben wird. Zunächst einmal setzen Aschkenasim einfach ein paar Sätze fort. Wir haben hier sehr wohl auch im hebräischen Text typischerweise einen Absatz. Ich sage immer dazu, die modernen Kapitelnummern sagen nichts über Absatzeinteilungen, aber hier haben wir auch im hebräischen Text durchaus einen Absatz, weil eigentlich kommt jetzt was Neues. Und wir machen sogar einen sehr, sehr großen chronologischen Sprung. Kapitel 7, 7.1. Vahibimi Achaz ben Jotam. Es war in den Tagen von Achaz, dem Sohn von Jotam. Das ist schon der Enkel von Uzziahu. Also haben wir einen größeren chronologischen Sprung. Wir haben angefangen bei Uzziahu, der eigentlich sich nicht schlecht gemacht hätte, bis er zu weit gegangen ist und aufgrund von Zerat abdanken musste. Die ganze Amtszeit des Sohnes von Uzziahu haben wir jetzt übersprungen. Und jetzt sind wir schon bei Achaz, dem Enkel von Uzziahu. Der Achaz wird uns ein bisschen interessieren, auch wer er war. Jedenfalls, also König von Juda. Und was passiert in diesen Tagen von Achaz? Da kommt ein gewisser Resin, König von Aram, und ein gewisser Pekah, der König von Israel, vom Nordreich, verbünden sich. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Also wir sind ja in der Situation, dass das Südreich, Judäa und das Nordreich, Israel, die Stämme des Nordens, miteinander nicht immer in guter Beziehung sind. Diese Beziehungen waren auch schlechter oder weniger schlecht, je nachdem, aber grundsätzlich nicht gut. Und das Allerschlechteste, was sein kann, ist, dass das Nordreich sich einen mächtigen Verbündeten von außen nimmt, um gegen das Südreich zu ziehen. Also das ist wirklich so die unterste Schublade in der Geschichte schlechthin. Und das geschieht hier. Das Nordreich verbündet sich mit Aram und hat jetzt also einen mächtigen Bündnispartner. Ich meine, das ist so, wie wenn man sich heute die USA holt. Ja? Und es droht, dass die einen Krieg gegen Judäa anzetteln. Das hört man im Hause Davids im Vers 7,2, weil Jugat levet David. Hier steht übrigens Bet David und nicht Achaz, ja, das Haus Davids, das legitime Könighaus Davids. Es ist der Achaz, aber hier wird betont, es sind die legitimen Könige von Judäa. Und die fürchten sich. Nein, die dürfen wir auch fürchten, einverstanden. Und Gott sagt jetzt dem Jesaja, geh doch bitte zu dem Achaz und erklär ihm, erstens brauchst du dich nicht fürchten, bleib ruhig, fürchte dich nicht. Weil das wird nichts werden. Die haben zwar Böses gegen dich beschlossen, aber das wird nicht stattfinden. Hier reißt unser Text übrigens ab und springt dann jetzt zu Kapitel 9. Es ist aber trotzdem ganz gut, wenn wir hier ein bisschen uns ganz kurz anschauen, was wird hier eigentlich übersprungen. Weil wie die Haftarot entstanden sind, da hat man doch vorausgesetzt, dass die Leute die Texte des Tanachs einigermaßen kannten. Sicher nicht jeder in einer jüdischen Gemeinde gleich, gar keine Frage. Es gab immer die, die auch nichts wussten, und die gerade mal gewusst haben, wie sie hebräische Buchstaben schreiben, aber nicht viel mehr. Und es gab die Gelehrteren, das ist keine Frage. Aber summa summarum war die Annahme, dass die Menschen, die die Haftarah hören, hier Ausschnitte aus dem Tanach hören, aber den gesamten Text, auch den, der nicht vorgelesen wird, irgendwann einmal schon irgendwie gehört haben, gesehen haben, gekannt haben, zumindest in der Schicht der Gelehrteren. Also, der Text nimmt hier wahrscheinlich schon an, dass wir ein bisschen einen Kontext haben. Wer war der Ahas? Ich habe gesagt, der Enkel von Uzziahu. Der Ahas wird natürlich in den Königsbüchern beschrieben. Und wenn wir in den Königsbüchern nachschauen, stellen wir fest, dass Ahas kein guter König war. Er hat gerade in Bezug auf Gottesdienst oder Götzendienst, nicht so schöne Sachen gemacht. Interessanterweise wird Ahas im Buch der Könige, das ist in Sefer Melachim, ich habe mein Lesezeichen hineingelegt, um Ihnen die Stelle sagen zu können, er tritt auf den Plan im zweiten Buch Könige, im 16. Kapitel. Zweites Buch Könige, 16. Kapitel. Da ist ein Ahas, der Sohn von Jotham, wird König von Jehuda. Und da wird gesagt, wie alt er war und so weiter, wie immer bei den Königen. Und da steht interessanterweise, also bei den Königen steht auch immer im Buch der Könige gleich dabei, war er gut oder war er schlecht. Und hier steht, Lo asaha yashar be'eni Hashem, Elokav, ke David Aviv. Er hat nicht gemacht das Richtige in den Augen Gottes, so wie David sein Vater nämlich schon das Richtige gemacht hätte. Es steht aber nicht, er hat das Schlechte gemacht. Es gibt Könige, die so durch und durch gruselige Sachen gemacht haben, wo einfach der Text sagt, er hat das Schlechte gemacht in den Augen Gottes. Hier steht nicht, er hat das Schlechte gemacht in den Augen Gottes, obwohl dann gleich eine ausführliche Beschreibung kommt, was er alles Böses angestellt hat. Er hat schlechte Sachen gemacht, aber es ist so formuliert, er hat nicht das Gute gemacht. Das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dasselbe, ob ich über jemanden sage, er hat schlecht gehandelt oder ob ich jemanden sage, er hat nicht gut gehandelt. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine freundliche Ausdrucksweise in Tanach, weil wir sehen es ja bei anderen Textstellen, dass bei anderen Königen ganz explizit gesagt wird, der hat das Böse gemacht in den Augen Gottes. Hier steht, er hat nicht das Gute gemacht in den Augen Gottes. Aber das ist schon genug. Was hat Achaz angestellt? Achaz hat, naja, schon so Sachen gemacht, die götzendienerisch waren. Möglicherweise sogar Kinder durchs Feuer geführt, was schon ganz, ganz schlimm ist. Aber er hat vor allem innerjüdisch mit dem Gottesdienst herumgebastelt. Er hat eine Tempelreform gemacht. Er hat ein Reformjudentum entwickelt, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, er hat jetzt nicht angefangen, Götter von weiß Gott wo außen aufzustellen, sondern er hat den eigenen jüdischen Ritus verändert, aber natürlich soll ein Reformjudentum im 19. Jahrhundert wie in antiken Zeiten orientiert sich dann an äußeren Religionen, Ideologien, Kulturen und nimmt von dort was auf. Und Ahas hat in Assyrien gesehen, so einen schönen Altar, den die Assyrer haben, und hat diesen Altar in Jerusalem nachbauen lassen. Und dann gab er und hat den eigentlichen richtigen, korrekten Altar so ein bisschen zur Seite rücken lassen, um seinen schönen großen Altar, den er nach dem assyrischen Modell, also sowas Modernes, Anständiges halt, ja, etwas, das in Mode ist, wie man gescheit heutzutage einen Altar macht und nicht diesen alten, schäbigen Altar. Das war so der Gedanke dahinter, wenn ich das so paraphrasieren darf. Das ist das, was Ahas angestellt hat. Er hat diese Tempelreform gemacht. Er hat also innerhalb des jüdischen Ritus Dinge verändert, weil er mit einem gewissen Zeitgeist gegangen ist, den er natürlich von außen gesehen hat. Das ist nicht genau dasselbe, wie einfach Statuen fremder Götzen aufzustellen. Aber natürlich war es auch nicht gut. Natürlich war es auch nicht gut. Also dieser Ahas ist es, an den Jesaja sich hier wendet. Das heißt, es ist natürlich ganz gut, wenn wir eine Idee haben, mit wem spricht Jesaja hier eigentlich. Er spricht hier zu diesem Ahas im 7. Kapitel. Also Gott schickt den Jesaja, zu dem Ahas zu gehen und zu sagen, fürchte dich nicht, dieser Versuch von Nordreich und Aram gegen euch Krieg zu führen, das wird nicht aufgehen. Und Das Kapitel bei Jesaja, das wir nicht lesen, also die Fortsetzung des 7. Kapitels, das wir nicht lesen, spricht dann davon, diese Herrscher sind zwar Herrscher in ihren eigenen Fürstentümern, aber sollen nicht über das hinaus herrschen. Und spricht, das Kapitel hat dann einen ganz, einen bekannten Satz, den wir aber nicht lesen darf daran. Nämlich, Gott lässt zu Achas ausrichten über den Propheten Jesaja. Achas soll ein Zeichen von Gott erbitten. Jetzt haben wir aber gerade gesehen, Achas reformiert ein bisschen das Judentum und will nicht so genau sich an die Regeln halten, die Gott gibt. Also Achas ist nicht daran interessiert, hier Gott hineinzutun in das Ganze. Achas ist selbstverständlich sehr daran interessiert, dass diese kriegerische Bedrohung, die sehr, sehr ernsthaft ist, abgewendet wird. Aber Achas ist nicht derjenige, der zugeben will, er braucht jetzt Gottes Hilfe. Das ist genau das, was er nicht haben will. Er hatte gerade den Altar nach assyrischem Vorbild gestaltet. Also das passt nicht zusammen, ja? Sondern er sagt, ah, nein, 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 das tun wir nicht. Ich meine, er sagt das ein bisschen heuchlerisch, aus dem Kontext ist klar, er sagt das ein bisschen heuchlerisch, wir sollen Gott nicht auf die Probe stellen, wir sollen uns keine Zeichen von Gott erbitten. Das ist an sich kein schlechter Gedanke, aber er verwendet das offensichtlich als Ausrede. Und er kriegt dann, Jesaja sagt dann zu ihm, okay, du wolltest kein Zeichen, aber du kriegst ein Zeichen. Und das Zeichen ist, das ist jetzt eine Stelle, die ist deshalb so berühmt geworden, weil sie in einem nicht-jüdischen Milieu sehr, sehr prominent wurde. Die junge Frau wird ein Kind gebären und dieses Kind wird sie nennen Immanuel. Das ist Jesaja 7, Vers 14. Lachen yiten adoshem hulachem ot. Deshalb wird Gott euch ein Zeichen geben. Hine ha'alma hara ve'yuledet ben. Die junge Frau, die Alma ist eine junge Frau, keine Jungfrau, sondern eine junge Frau. Das ist dieses berühmte Übersetzungsproblem, das man kennt. Die junge Frau wird ein Kind gebären und sie wird dem Kind den Namen geben, Immanuel. Immanuel heißt nichts anderes als mit uns ist Gott. Es wird übrigens im Text auch in zwei Wörtern geschrieben. Immanu, Abstand, El. Ja? Also mit uns ist Gott. Immanuel heißt nichts anderes als mit Gott ist mit uns. Und der wird gut aufwachsen, und noch bevor er überhaupt in der Lage sein wird, das Gute und das Böse zu unterscheiden, wird er gut aufwachsen und so weiter und so fort. Dann geht der Text weiter, weiter, weiter. Wir überspringen eine ganze Menge. Und unsere Haftarah setzt dann erst wieder ein, Kapitel 9, bei Vers 5. Weil hier wurde jetzt ein Haufen Nebenhandlungen und andere Dinge erklärt, die mit der Haftara, die wir wollen, nichts zu tun hat, die sehr wichtig ist bei Jesaja, aber die nichts mit der Haftara zu tun hat, die wir da haben wollen. Kapitel 9, Vers 5 geht unsere Haftara weiter. Ki yelet yulad lanu, denn ein Kind wurde uns geboren. Ben mitan lanu, ein Sohn wurde uns gegeben. Batehi hamisra al shichmo. Und auf dessen Schultern wird die Herrschaft ruhen, also das wird der künftige König sein. Veikra shemo pele yoetz el gibor aviad sar shalom. Dieser Satz wird verschieden übersetzt. Ich könnte das jetzt so übersetzen, sein Name wird genannt und dann kommen 8 Namen. Oder es gibt auch die Lesart, die der Radak bringt. Seinen Namen wird nennen, nämlich Gott wird seinen Namen nennen. Und die Bezeichnungen, die hier kommen, sind zunächst einmal Bezeichnungen für, wer Gott ist, nämlich ein Peleioetz, ein wundervoller Ratgeber, ein mächtiger Gott und ein Vater für immer. Und der, nämlich Gott, in diesen Eigenschaften wird nennen, diesen Burschen, der der nächste König sein wird, Sar Shalom, ein Fürst des Friedens. Und der wird dann vermehren, Herrschaft und Frieden ohne Ende auf dem Thron Davids. Ketz ist ein Ende nicht so sehr im Sinn von eine Sache ist aus, sondern Ketz ist sowas wie das Ende einer Schnur, die Ränder von etwas. Also der Friede wird so groß sein, dass ich gar nicht wohin sehe, wo kein Friede wäre. So deute ich dieses Bild. Und er wird sein, Al-Kisse David, auf dem Thron Davids, der Al-Mamlachto und auf seinem Königtum, Lehachinota Ulissa Ada, Bemishpat Uwitzda K, das ist ganz wichtig. Er wird errichten über seinem Reich, er wird sein Reich gründen, er wird sein Reich errichten und er wird es gründen auf Mishpat und Tzedaka, auf Gerechtigkeit und Wohltat, sage ich einmal. Me'atave Adolam, von jetzt bis immer. Kin at Hashem Tzivaot Ta'asezot. Der Eifer Gottes wird dieses bewirken. Hier endet unser Haftara. Jesaja endet hier nicht. Wir sind im 9. Kapitel von Jesaja und Jesaja hat bekanntlich über 60 Kapitel. Aber hier endet unser Haftara. Also der Schluss ist natürlich schön. Dagegen den Schluss haben wir nicht einzuwenden. Das Kind ist dasselbe wie in der Textstelle, die wir übersprungen haben. Jetzt kann ich einerseits sagen, die Textstelle, die wir genommen haben im 9. Kapitel statt der Stelle im 7. Kapitel, ist die bessere, die bringt noch deutlich auf den Punkt, worauf wir hinaus wollen. Das stimmt ganz sicher. Ich habe zusätzlich den leisen Verdacht, noch dazu sind wir hier in einem Text, der sich bei den Ashkenazim, also im europäischen Kontext, als Haftara durchgesetzt hat, wo rundherum christliches Umfeld war, dass man vielleicht auch diesen Satz mit der jungen Frau, die das Kind gebärt, irgendwie vermeiden wollte, in einer Haftara zu haben. Weil dieser Satz war doch immer eine große Sorge, viele, viele Jahrhunderte hindurch. Und ausgerechnet dort eine Haftara zu beenden, hätte vielleicht da zu Missverständnissen mehr hinzugefügt, als es hilft. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich könnte ja sagen, wenn ich jetzt einfach den Text wo abschließen will, weil ein guter Abschluss ist, hätte ich ja da schon das Kind, das geboren wird. Das Kind, das geboren wird, ist jedenfalls der nächste König. Das ist der König Hiskiahu, der ein guter König sein wird. Also nach dem einfachen Wortsinn zunächst einmal, wenn ich jetzt hier nicht schon gehe in messianische Zeit, sondern Jesaja spricht zu den Menschen seiner Zeit und sagt, hat ihnen das zu sagen, ein Wort Gottes. Ihr braucht euch jetzt nicht fürchten vor einer aramäischen Eroberung, die wird nicht stattfinden, obwohl es bedrohlich ausschaut. Gott wird das irgendwie abwenden. Und es wird ein Thronfolger geboren werden und der nächste König wird ein guter König sein. Der nächste König wird nämlich dann auch ein gottesfürchtiger König sein, was der Achasier nicht ist. Ja? Und das ist genau dieses Motiv, mit dem das 6. Kapitel geendet hat. Jetzt verstehen wir auch, wieso hier trotz dieses großen zeitlichen Sprunges das zusammenhängt. Das 6. Kapitel hat damit geendet, dass es wird sehr viel zerstört werden, aber ein gewisser Stamm wird bleiben und aus dem kann wieder was werden. Und das wird durchaus erfüllt in der königlichen Familie, mit, dass ein Thronfolger geboren werden wird, den die eigene Mutter des Kindes, in der Stelle, die wir übersprungen haben in der Haftara, sagt die eigene Mutter des Kindes, dieses Kind wird heißen Emmanuel. Sie nennt das Kind Emmanuel, die Frau, die das Kind gebärt, nicht der König. Es ist auch interessant, was ist hier das Zeichen? Achas bekommt, obwohl er nicht wollte, ein Zeichen von Gott. Und das Zeichen ist auf den ersten Blick, dass das Kind geboren wird. Es wird einen Thronfolger geben. Dadurch haben andere Mächte rundherum, andere Fürstentümer rundherum, weniger Ambitionen, jetzt hier irgendeinen Satellitenkönig, irgendeinen Ploni einzusetzen als Pseudokönig, wenn es eh einen rechtmäßigen Thronfolger gibt. Das hemmt die Versuchung der anderen zu versuchen zu erben, wenn ein Erbe da ist. So kann ich das sehen. Aber ich kann es auch so sehen, dass das Zeichen noch was anderes ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Also zusätzlich ist vielleicht noch ein anderes Zeichen. Die Frau, die Mutter, die das Kind auf die Welt bringt, das ist die Frau des Königs, ne? Die nennt das Kind, mit uns ist Gott. Also in der eigenen Königsfamilie gibt es irgendwie ein bisschen versteckter, ja, im Haushalt des Königs, bei der Ehefrau des Königs, nicht irgendwo, gibt es sehr wohl die Ansicht, Gott ist derjenige, der mit uns ist und nicht irgendwie glücklich davon gekommen oder unsere eigene Kraft oder so, sondern dass die Frau erkennt, dass Gott mit uns ist und das Kind so nennt, kann das eigentliche Zeichen sein. Nicht nur, dass da halt ein Sohn geboren wird. Jedenfalls haben wir den Abschluss aus dem 9. Kapitel, der natürlich insofern auch der bessere Abschluss ist, als der Text hier deutlicher das Ganze in die Zielgerade bringt, nämlich dieses Kind, das geboren wird, der wird dann auch seine Herrschaft gründen auf Mishpat und Tzedakah. Das ist ein Motiv, das wir im Tanach ganz, 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 ganz oft haben. Mishpat und Tzedaka sind sehr unzertrennlich in der Textstellung Tanach. Mishpat ist Gerechtigkeit im Sinn von Recht, also was Gesetzeslage ist. Ja? Das, was als Gesetz gilt, das ist Mishpat. Während Tzedaka ist im Text des Tanach nicht unbedingt Spenden geben, wie wir das heute verstehen, aber Tzedaka ist im Text des Tanach eine wohltuende Gerechtigkeit, eine Fairness. Also Gerechtigkeit kann auch hart sein, kann auch wehtun. Ja? Du hast jetzt nicht Anspruch auf etwas und wenn du damit ein Problem hast, dein Pech. Während Tzedaka ist eine wohltuende Gerechtigkeit, wo irgendwie Dinge auch fair verteilt werden. Daher auch unsere heutige Verwendung des Wortes Tzedaka für Spenden, weil es fair ist, denen, die weniger haben, was zukommen zu lassen. Und weil es auch ein Akt der Gerechtigkeit ist, dass die Ärmeren auch was kriegen. Also beides. Ja. Es braucht zunächst, und interessant ist übrigens die Reihenfolge, es steht nicht Tzedaka und Mishpat, das gibt es an anderen Textstellen schon, sondern hier steht erst Mishpat und dann Tzedaka. Es muss einmal eine Rechtssicherheit geschaffen werden. Erst einmal muss überhaupt eine Rechtsordnung geschaffen werden, wo Gesetze durchgesetzt werden. Und dann kommt Tzedaka. Ja. Und wenn das gemacht wird, dann wird das halten. Hier ist natürlich jetzt auch eine Andeutung an messianische Zeiten. Wir wissen, nach Hiskiahu ging es wieder nicht so gut weiter. Wir haben den Menasche schon erwähnt, der am Ende von Jesajas Leben zuständig ist. Wenn es dann natürlich nicht gleich gelingen wird, in der Zeit von Hiskiahu so perfekt zu werden, dann ist das jetzt unsere Aufgabe für später, nämlich, dass wir diese Zeit anstreben, in der ein Melech HaMashiach dann auf dem Thron David sitzt und seine Herrschaft gründet auf Mishpat und Tzedaka. Und das wird dann halten, weil Gott es so will. Also was wir hier in der Haftarah haben, in der aschkenasischen Version ebenfalls, ist dieses Motiv, es wird zwar Zerstörung geben, es wird irgendwas zwischendurch nicht funktionieren oder es wird Bedrohungen geben. Der aschkenasische Text, der länger ist, enthält dann mehr Bedrohung. Ja? Das ist diese Drohung eines Krieges von Aram mit dem Nordreich. Aber ihr werdet das überleben und es wird dann wieder einer kommen. Das ist genau das Gleiche wie am Ende des 6. Kapitels mit dem Stamm, der bleiben wird. Es wird dann wieder einer kommen, der das Werk der Torah, das Werk von Torah und Mitzvot, das Werk von Gerechtigkeit und einer gerechten Gesellschaft nach der Torah wieder weiterführen wird. Und wir haben eben auch diesen Altar gesehen als Motiv. Und auf das wollte ich hinweisen, dass der Altar am Ende der Parasha auch vorkommt. Der Altar ist so ein bisschen der Ort, von dem das ausgehen kann. Wir haben aber auch gesehen, wir müssen uns klar sein, Hashem erfüllt die ganze Erde. Und es ist nicht so, dass Gott in einem Heiligtum irgendwo ist. Und wenn ich nicht im Heiligtum bin, kann ich mich aufhören, wie ich will. Das ist es offensichtlich nicht. Aber von diesem Altar gehen Dinge aus. Und wenn ich jetzt gesagt habe, der König Achaz, der angesprochen ist im 7. Kapitel, der König Achaz hat ausgerechnet mit dem Altar herumgedoktert und ausgerechnet betreffend des Altars und des Gottesdienstes die Gebote nicht eingehalten, dann haben wir hier natürlich einen Bezug zur Parascha, dass am Ende der Parascha auf den Altar hingewiesen wird. Da gibt es gewisse Regeln. Wie du den Altar gestalten sollst, der Altar soll gewisse Dinge nicht haben, weil der Altar muss so sein, wie Gott vorschreibt, dass der Altar ist. Punkt. Und du magst den Altar nicht so, wie du gerade glaubst, dass es in Mode ist, sondern wenn du das magst, ist das ja schlecht, dann wird das nicht gut gehen. Aber seit Matan Torah ist gesichert, dass es diesen Bund gibt zwischen Am Israel und HaKadosh Baruch Hu, dass auch wenn schlimme Dinge passieren, auch wenn, wie Jesaja uns hier sagt, Zerstörungen kommen, irgendetwas bleibt über, dass diese Beziehung hält. Und da sind wir natürlich wieder bei dem Begriff von Kadosh, ja? Dass diese Beziehung, diese Kedusha hält, irgendwas bleibt, dass Kadosh bleibt, auch wenn es unter Umständen zwischendurch große Turbulenzen gibt. Gut, das ist also die Haftarah zu dieser Parasha. In der aschkenasischen Version ist der Text etwas komplexer und komplizierter, als in der sephardischen Version auch schon ist, weil diese Vision von Jesaja ist natürlich an sich ein komplexes Bild. Und man könnte hier noch ganz, ganz viel ins Detail gehen, aber so viel Zeit haben wir heute nicht mehr.